Tschechoslowakismus, so bezeichnet man die politische Konzeption eines einheitlichen Staatsvolks von Tschechen und Slowaken in der Ersten Republik von 1918 bis 38. Eine bedeutende Rolle spielt in diesem Prozess die Eisenbahn. Durchgehende neue Strecken zwischen den böhmischen Ländern und dem slowakischen Landesteil sollten die neuen Staatsbürger einander näher bringen, geografisch und mental. Mehr dazu im Geschichtskapitel von Annette Kraus.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Oktober 1937, Vsetín in Ostmähren. Eisenbahnminister Rudolf Bechynje ist persönlich angereist, um das zweite Gleis zwischen Černotín und Horní Liděč für den Verkehr zu eröffnen. Eine relativ kurze Strecke, unbedeutend, könnte man heute meinen. In seiner Rede allerdings wird der Minister grundsätzlich. Näher bringen, verbinden, stärken wolle man Tschechen, Mährer und Slowaken durch ein immer engmaschigeres Eisenbahnnetz. Für den jungen Staat in Mitteleuropa war dieser Ausbau viel mehr als nur ein Verkehrsprojekt, sagt der Historiker Felix Jeschke. In seiner Doktorarbeit Iron Landscapes hat er die politische Bedeutung der Eisenbahn in der Ersten Republik untersucht.
Das Problem für die Tschechoslowakei nach 1918 war, dass es kaum Verbindungen zwischen der Slowakei und den böhmischen Ländern gab. In den böhmischen Ländern war natürlich das Eisenbahnnetz sehr dicht, von den Habsburgern schon über Jahrzehnte, seit Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Natürlich waren die böhmischen Länder immer Industriezentrum des Habsburgerreiches, deswegen gab es da viele Eisenbahnen. In der Slowakei sah es ganz anders aus und die wenigen Eisenbahnen, die es da gab, waren alle auf Budapest konzentriert und wurden vor 1918 auch als Teil der Madiarisierungsstrategie von Ungarn mit Zentrum Budapest gebaut.
Die Strecken durch die Slowakei verliefen von Nord nach Süd und eben nicht in Richtung Westen, zur neuen Hauptstadt Prag. Die West-Ost-Verbindung der beiden Landesteile hatte deshalb oberste Priorität. Und das verstärkte sich noch, als der Tschechoslowakei 1920 nach dem Vertrag von Trianon die Karpatenukraine im äußersten Osten zufiel. Fast 900 Kilometer lang war der neue Staat nun.
War immer wieder auch ein Problem für das Eisenbahnministerium war, dass viele Leute sich beschwert haben, dass es von Prag in die Karpatenukraine dauert länger als von Prag nach Paris, was tatsächlich der Fall war. Das war einfach die geografische Form des Landes, wurde immer wieder kritisiert, dass es einfach zu länglich ist und dass es zu lang dauert, um von Westen nach Osten zu fahren.
1920 wurde das erste Gesetz erlassen, das auf 20 Jahre im Voraus den Eisenbahnbau des neuen Staates plante. 15 neue Trassen waren vorgesehen, fast alle im slowakischen Landesteil. Das größte Projekt war die sogenannte Stredoslovenska Transversala, die mittelslowakische Transversale, eine technisch anspruchsvolle Schnellzugstrecke, die die böhmischen Länder mit der Slowakei und der Karpatenukraine verbinden sollte.
Der Plan für diesen Verlauf dieser neuen Hauptbahn wäre dann hier über Trenčín und Banská Bystrica und dann hier einfach so durch die Mitte über Košice und dann in die Karpaten-Ukraine bis nach Jasenia, das war also der östliche Grenzort.
Das gigantische Projekt zählte zu den teuersten Baumaßnahmen der Tschechoslowakei, teurer als die meisten Gebäudeneubauten. Damit verbunden war ein enormer Personalaufwand. Bei den Bauarbeiten an einer kleinen Verbindungslinie zwischen Handlová und Horná Stubná waren etwa im Jahr 1930 durchschnittlich 4.220 Arbeiter pro Tag im Einsatz. Die Strecke war nur 18 Kilometer lang, führte aber mitten durch die Berge.
Kein Gebirge ist zu hoch, um die Tschechen und Slowaken zu teilen und die tschechoslowakische Einigkeit zu vereiteln,
proklamierte Präsident Beneš, als 1936 die Bauarbeiten am heutigen Tremošne-Tunnel, dem mit 4.697 Metern längsten Tunnel der Slowakei, begannen. Gerade die Eröffnungszeremonien wurden zu wichtigen Manifestationen der tschechoslowakischen Symbolpolitik, sagt Felix Jeschke. Durch Übertragungen im Radio oder in der Kinowochenschau erreichten sie ein großes Publikum im ganzen Land.
Was auch extrem wichtig war bei diesen Filmen, ist, dass natürlich dann auch immer Aufnahmen von der ersten Fahrt war, die sozusagen den Kinobesuchern in Prag und in Brno und Ostrava gezeigt hat, wie dieser neue Staat jetzt tatsächlich im Osten aussieht. Was natürlich die meisten Tschechen waren da noch nie und sind auch nie hingefahren. Aber einfach durch diese Aufnahmen der Eröffnungszeremonien war halt sichtbar, wie die Slowakei aussieht.
Das Eisenbahnministerium übernahm auch wichtige Propagandafunktionen. Die Staatsbürger sollten neugierig werden und im besten Fall selbst in die unbekannten Landesteile reisen.
Ein wichtiges Beispiel war zum Beispiel, dass während der ganzen Ersten Republik war das Motto der tschechoslowakischen Staatseisenbahn Poznajte svou vlast, also lernen Sie Ihr Land kennen. Und das wurde tausendfach reproduziert auf allen möglichen Postern, die dann in den Zügen und auch Bahnhöfen gehangen sind etc.
Zum tschechoslowakischen Flaggschiff auf der Schiene wurde schließlich die Slovenska Strela, das slowakische Geschoss. Der für damalige Zeiten hypermoderne Hochgeschwindigkeitszug war zwischen 1936 und 1939 im Einsatz und verkürzte die Fahrzeit zwischen Prag und Bratislava auf knapp 5 Stunden.
Das einzige Slowakische daran war eigentlich die Route halt zwischen Prag und Bratislava. Der Zug selber wurde in Kochschivnice konstruiert von einem tschechischen Ingenieur. Also es war ein sehr, wie der gesamte Tschechoslowakismus, ein sehr tschechozentriertes Projekt, das dann halt irgendwie so einen slowakischen Anstrich bekam, auch mit diesen Aufschriften, die auf Slowakisch waren im Zug. Aber in der Slowakei, in den autonomistischen Kreisen, wurde es auch ziemlich kritisch gesehen, dass halt dieser Zug zwar Slovenska heißt, aber doch sehr tschechisch war und zum Beispiel der Slowak, das Hauptorgan von der Linkova, Slovenska Ľudová strana, hat immer wieder kritisiert, dass dieser Zug eigentlich tschechisch-jüdischer Express heißen müsste. Das ist natürlich auch sehr antisemitisch. Der Konstrukteur war Jude und Tscheche und es wurde halt dann wieder auch als Zeichen von der tschechischen Oberherrschaft in der Slowakei gewertet.
In seiner Dissertation geht Felix Jeschke nicht nur dem Verhältnis zwischen Tschechen und Slowaken nach. Anhand der sogenannten Jiresch-Affäre zeigt er die Eisenbahn als Raum, in dem Minderheitenkonflikte zutage traten. Im konkreten Fall hatte sich 1929 ein tschechischer Lehrer geweigert, in einem Zug der Reichsbahn zwischen Liberec und Zittau seine Fahrkarte vorzuzeigen, weil er vom Schaffner auf Deutsch angesprochen wurde. Jiresch wurde am Ende aus dem Zug geworfen, wobei er sich einen Finger brach.
Und obwohl das natürlich eigentlich ein total banaler Vorfall war, nehme ich das so ein bisschen als Beispiel, dass die meisten dieser Nationalitätenkonflikte tatsächlich total banal waren und dass Züge oftmals Orte waren, wo diese banalen Konflikte stattfanden, weil einfach da es zu Treffen kam zwischen verschiedenen, also Menschen verschiedener Muttersprache, die sich als verschieden national ansahen.
Über den Fall Jiresch stritten die tschechische und die deutsche Presse wochenlang erbittert. Die Sache wurde am Ende sogar vom Parlament verhandelt. Das Beispiel verdeutlicht, dass die Konstruktion einer tschechoslowakischen Nation unter Berücksichtigung der Minderheiten stets ein Balanceakt war. Zwei Beispiele aus der Bahnhofsarchitektur versinnbildlichen für Felix Jeschke schließlich den grundlegenden Widerspruch im ideologischen Selbstverständnis der Ersten Republik. Der monumentale funktionalistische Bahnhof von Hradec Králové steht für den damaligen Trend des Internationalismus. Dagegen wurde der fast zeitgleich entstandene Bahnhof von Uherské Hradiště im völkischen Heimatstil gebaut. Felix Jeschke bezeichnet diese divergierenden Strömungen als Eisenbahnparadox.
Dieser Internationalismus der Eisenbahn war gerade für die erste tschechoslowakische Republik extrem relevant, wegen der Ideologie der ersten tschechoslowakischen Republik, die gesagt hat, dass wir Tscheche, auch wir Tschechoslowaken sind, verweisend auf Palacký und auf Masaryk, eine extrem demokratische Nation, wirklich so ein Symbol der Demokratie, eine Insel der Demokratie in Ostmitteleuropa. Und diese Offenheit für gerade dieses westliche Demokratieverständnis wurde halt auch durch die Eisenbahn symbolisiert. Und dadurch, dass die Eisenbahn modern und offen und international war, war sie auch wieder tschechisch oder wieder tschechoslowakisch, irgendwie ein Symbol dieser tschechoslowakischen Demokratie. Und dieser Widerspruch zwischen dieser fast völkischen, also heute würde man auf Deutsch nicht mehr völkischen sagen, aber Lidovi, Verständnis von Eisenbahn, versinnbildlicht durch diesen Bahnhof hier, und der internationalen, demokratischen, offenen Verständnis von Eisenbahn, da ist, finde ich, diese beiden Bahnhöfe sind da gute Beispiele davon.
Felix Jeschkes Studie illustriert, wie in der Ersten Republik auch mit der Eisenbahn versucht wurde, ein tschechoslowakisches Nationalbewusstsein zu konstruieren. mit geringem Erfolg, sagt der Historiker.
Also dieses Bewusstsein einer tschechoslowakischen Nation, das war nicht erfolgreich. Natürlich, heute denken wir, eine tschechoslowakische Nation gibt es nicht. Es gab eine tschechische und eine slowakische. Und das war auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr klar, dass die Tschechoslowakei wiederhergestellt wird als vereinter Staat der Tschechen und Slowaken, aber dass Tschechen und Slowaken nicht wie im Tschechoslowakismus zwei Äste der gleichen Nation sind, sondern zwei verschiedene Nationen. Also dass der Staat eine Vereinigung von zwei Nationen ist. Aber was sehr erfolgreich war, war die Herstellung dieses tschechoslowakischen Raums, dass halt Tschechien und die Slowakei irgendwie zusammen in einem Raum gehören. Und die Grenzen dieses Raums waren sehr klar.
Tatsächlich verfügte die Tschechoslowakei Ende der 1930er Jahre über ein dichtes Streckennetz von Cheb im Westen bis nach Jasinja in der Karpaten-Ukraine. Möglicherweise hätte sogar das Mammutprojekt der Transversale durch die Slowakei Realität werden können. Die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland beendete dieses Modernisierungsprojekt abrupt.
Das Kapitel aus der tschechischen Geschichte hat Annette Kraus diesmal für Sie vorbereitet.